Ja, worüber predigt man in seiner letzten Predigt als Gemeindepastor? Diese Frage hat mich natürlich bewegt. Und dann kam irgendwann natürlich der Gedanke auf, ja, da nimmst du natürlich die beste Predigt, die du gehalten hast, von den über 500. Es wird euch nicht wundern, wenn ich sage, ich fand die alle gut. Also, wenn, dann hätte ja ein Voting von euch kommen müssen. Aber ich bin von dieser Spur auch ein bisschen weggegangen und ich habe mich gefragt, gibt es so etwas, was ich als Summe der Erkenntnis, als Summe dessen, was ich von der Verkündigung her wichtig finde, dass man das nochmal auf den Punkt bringt? Und da hatte ich für mich gedacht, ja. Und zwar ist mir der Satz eingefallen, mit dem ich 1981 von einem Ältesten unserer Heimatgemeinde damals in den Dienst, in den ersten Dienst nach Gundelfingen gesandt worden bin. Petra und ich wurden von unserer Heimatgemeinde gesegnet und ausgesandt und ein Ältester nahm mich zur Seite und sagte Folgendes: Bernd, Gott lieben ist besser als alles Wissen. Ein Satz, der auf Epheser 3, Vers 19 beruht. Und er sagte, es werden viele, viele Erwartungen an dich herangetragen. Und da ist es wichtig, dass du dich konzentrierst auf das Wesentliche. Und das Wesentliche ist, Gott lieben ist besser als alles Wissen. Damals im zarten Alter von 23 Jahren, gerade die Bibelschule absolviert, hat dieser Satz noch nicht so verfangen. Ich war vollgepumpt mit Wissen und wollte es auch loswerden und hatte gerade die ersten Jahre sowieso gedacht, jetzt weißt du ja alles und musst es den anderen nur sagen. Die Wahrheit ist aber, im Laufe der Jahre hat sich dieser Satz bewahrheitet und verfestigt, auch in meinem Herzen. Erwartungen hat man immer an uns, nicht nur als Gemeindepastor, überhaupt in unserem Leben, natürlich. Und viele Erwartungen sind auch gerechtfertigt. Wir kommen auch in Situationen, wo wir Erwartungen enttäuschen, ganz klar. Manche Erwartungen gehören zu unserem Leben und die darf man auch einfordern. Die Kunst des Lebens ist es nur, sich in diesen Erwartungen, die an uns herangetragen werden, natürlich nicht zu verlieren, zu unterscheiden. Und ich habe mich gefragt, hat Jesus eigentlich auch Erwartungen an uns? Was er einmal an uns sucht, ist klar. Das Erste, was sucht er an uns, an den Menschen? Den Glauben. Der Hebräerbrief schreibt uns in Kapitel 11, es ist unmöglich, Gott zu gefallen ohne Glauben. Der Glaube an Jesus Christus, an das Erlösungswerk des Sohnes Gottes, der wird einmal an den Menschen gesucht. Du kannst alle Erwartungen des Lebens erfüllen. Du kannst mit dir zufrieden sein und den Applaus der Gesellschaft genießen. Wenn aber das fehlt, was Gott an uns sucht, den Glauben, dann ist das alles nichts. Welche Erwartung hat Gott an uns? Was sucht er an uns? Eben die kurze Andacht für die Kinder hat uns auf die Spur gebracht. Er wird an uns auch einmal die Frucht suchen. Er wird keine Gaben an uns suchen. Warum nicht? Weil er sie uns ja gegeben hat. Er weiß ja, welche Gaben wir haben. Aber er wird die Frucht an uns suchen, die Frucht eines Lebens mit ihm. Und das hat Katharina ja mit den Mädels hier super erzählt. Die Frucht entsteht daraus, dass wir in Verbindung mit Jesus bleiben. Also das sind die beiden Dinge, die werden einmal an uns gesucht. Der Glaube und die Frucht, der Glaube als Start in ein Leben mit ihm und die Frucht als Ergebnis des Lebens mit ihm. Aber gibt es darüber hinaus etwas, wovon ich den Eindruck haben könnte, dass Gott das von mir erwartet? Nicht fordert, nicht sucht, aber den Freiraum gibt, dass ich das bringen könnte aus eigenen Stücken. Und klar, das wird euch auch so gehen, wenn ihr bisher mitgedacht habt, dann fallen uns so Stichworte ein, die für das Reich Gottes, für die Gemeindearbeit enorm wichtig sind. Vielleicht sucht er uns den Missionseifer. Oder die Bereitschaft, Dienste zu übernehmen in der Gemeinde, in der Diakonie. Vielleicht sucht er uns oder erwartet von uns Gehorsam oder Heiligung, alles wichtige Stichworte. Na klar. Aber was wäre das alles ohne echte Liebe zu ihm? Was wäre das alles ohne echte Liebe zu ihm? Liebe, das ist ja schon ein besonderes Wort. Was heißt ein Wort? Das ist ja ein besonderer Zustand, wenn man liebt. Das macht ja etwas mit uns. Schon in unserem menschlichen Leben, im menschlichen Miteinander, ist Liebe ja etwas, was uns unwahrscheinlich ausfüllen und in Bewegung bringen kann. Und herausfordert und uns zu Dingen bereit macht, die wir uns vorher nicht vorstellen konnten. Sie bewirkt schon im normalen Leben Erstaunliches. Liebe führt dazu, dass Männer sich romantische Filme angucken und nicht meckern und mosern bei Rosemunde Pilcher oder Eleonore Ford. Ich weiß nicht, wie sie alle heißen, aber das machen wir. Liebe führt dazu, dass Frauen schmutzige Wäsche sortieren. Klar. Und das tun sie freiwillig und gerne und müssen nicht aufgefordert werden, genau wie den Mann nicht. Es gibt so viele Dinge, die sich einfach so ergeben. Wir geben sie aus freien Stücken, weil wir lieben. Und doch ist die Erfahrung auch im normalen Leben, Liebe kann sich natürlich auch abnutzen, na klar. Man kann sich aneinander reiben und man kann feststellen, dass irgendwann sich auch so das Denken und die Sprache sich verändert. Da ertönt samstags morgens auf einmal ein Ruf aus dem Badezimmer: Mama, wo ist der Waschlappen? Und die spontane Antwort: im Baumarkt. Wir ahnen, dass sich da in der Zweisamkeit so ein bisschen was vielleicht nicht gut entwickelt hat. Die Erwartungen einander wurden vielleicht enttäuscht, das Denken übereinander und das Reden übereinander verändert sich. Man schaut vielleicht eher auf die Defizite. Da kommt der Mann nach Hause und sagt: Was ist das denn? Du bist den ganzen Tag zu Hause und die Wohnung ist nicht sauber. Das geht ja wohl gar nicht. Und sie sagt: Du gehst den ganzen Tag arbeiten und wir sind trotzdem nicht reich. Das geht auch nicht. Also wir merken, Liebe ist wichtig, ist schön, wenn sie gelebt wird, wenn sie lebendig erhalten wird. Sonst kann sie sich abnutzen auch im Leben. Man kann sich auch an das Heilige gewöhnen. Auch die geistliche Liebe kann sich abnutzen. Wir reden dann auch noch von Jesus, über den Glauben. Wir arbeiten auch noch mit, aber wir wissen es längst, das ist nicht mehr aus dieser Verbindung heraus. Das ist alles noch richtig, das ist alles auch wichtig, damit Gemeinschaft funktioniert. Aber da fehlt irgendwie noch wieder etwas. Und das können wir auch im Neuen Testament ja nachlesen, zum Beispiel in den Sendschreiben in Offenbarung 2, Kapitel 4. Da wird die Gemeinde Ephesus beschrieben und es ist toll, was da läuft. Ein richtig lebendiges Gemeindeleben, wenn man von außen drauf schaut. Ein tolles Zeugnis über das, was sie alles tun und machen. Und dann sagt der Auferstandene: Aber die Liebe fehlt. Du hast die erste Liebe nicht mehr. Und Paulus erinnert in 1. Korinther 13, wozu diese Liebe ja fähig ist. Was sie bewirkt im geistlichen Leben in Miteinander. Eine solche Liebe, die soll unser Glaubensleben prägen. Unser Glaube und unser Leben im Glauben soll davon gespeist und getragen werden. Wir haben in der Bibelstunde das Johannesevangelium abgeschlossen und haben zum Schluss ja logischerweise Kapitel 21 miteinander angesehen, das Gespräch des Petrus mit Jesus, dem Auferstandenen. Petrus, der vorher eine riesengroße Klappe hatte, wenn alle dich verlassen, ich komme mit und so weiter, musste erleben, dass er an sich selbst und an seinen Fähigkeiten gescheitert ist. Dreimal wurde er gefragt, ob er zu Jesus gehört, und dreimal war ihm das zu brisant und er hat es geleugnet. Und jetzt nimmt ihn Jesus zur Seite. Sie haben vorher miteinander gegessen und er nimmt ihn abseits. Ich stelle mir das so vor, dass er mit ihm spazieren geht. Und dann stellt er ihm dreimal die Frage: Petrus, hast du mich lieb? Interessanterweise spricht er zweimal, die beiden ersten Male über die geistliche Liebe, die Agape. Hast du diese geistliche Liebe? Und er fragt sogar, liebst du mich mehr als die anderen? Und Petrus antwortet mit der Freundesliebe. Philia, ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Aber das ist noch die Liebe, die wir aus uns selbst produzieren. Und das Interessante, ich habe das nochmal nachrecherchiert, das Interessante ist dann, dass Jesus nicht beim dritten Mal nochmal nach der Agape fragt, sondern nach der Philia, nach der Freundesliebe. Und das hat mir gesagt, dass Jesus uns hineinnimmt mit unseren Fähigkeiten und Möglichkeiten und sie annimmt und auf den Weg schickt und sagt, dann mach das. Und das ist das Entscheidende, dass sich unsere Freundesliebe, die wir zu Jesus haben, dann durch den Geist Gottes in die Agape, in diese göttliche Liebe verwandelt wird, veredelt wird. Dreimal fragt er, hast du mich lieb? Dreimal antwortet Petrus, ja, du weißt das. Und dreimal bekommt er den Auftrag, jetzt diene mir. So. Und ich denke, dass es darum geht, dass wir uns daran immer wieder erinnern. Wir dienen ihm nicht, um in den Himmel zu kommen. Wir dienen ihm nicht, um unseren Heiligenschein aufzupolieren. Wir dienen ihm, weil wir ihn lieben. Und wir lieben ihn, weil er uns mit dem Glauben beschenkt hat. Und wir lieben ihn, weil er uns die Vergebung unserer Lebensschuld geschenkt hat. Und damit fängt alles an, dass Jesus sagt, wer mich liebt, der tut, was ich ihm sage. Also Liebe bleibt nicht im Diffusen, sondern wird konkret. Wer mich liebt, tut, was ich ihm sage. Und damit fängt alles an, dass ich das tue, was ich von ihm verstanden habe. Aber das, was wir zusätzlich geben aus Liebe, ist das, was die Bibel auch die zweite Meile nennt. Es gibt Dinge, die werden von dir gefordert und die sind auch wichtig, dass du sie tust. Zum Beispiel, so war es damals, jemand, der dich besucht hat, die erste Meile zu begleiten, damit er gut wieder auf Reisen kommt. Und er sagt, aber bei euch soll es anders sein, du sollst noch eine Meile mitgehen. Wenn er sagt, geh eine Meile mit dir, geh zwei mit ihm. Also etwas, was wir aus freien Stücken, aus Liebe, Jesus zusätzlich geben. Und wir können das, weil diese Liebe durch den Geist Gottes, sagt Paulus in Römer 5, Vers 5, in unsere Herzen ausgegossen worden ist. Diese Liebe und die Erinnerung daran, die verträgt keinen erhobenen Zeigefinger. Du kannst ja niemanden zwingen, so zu lieben. Das widerspricht sich ja schon. Wenn wir den Eindruck haben, es mangelt uns an dieser Liebe, dann hilft uns eher ein mitreißendes Vorbild. Wenn wir in ein Leben hineinschauen, wo wir entdecken, da ist Liebe und Begeisterung von ganzem Herzen, dann kann uns das neu anrühren. Und deswegen haben wir vorhin den Text von der Salbung durch Maria gelesen bekommen. Und deswegen möchte ich euch einladen, dass wir so eine innere Zeitreise machen nach Israel, nach Bethanien, dass ihr euch versucht, das vorzustellen. Osthang des Ölbergs in das Haus von Martha, Maria und Lazarus. Jesus ist dort. Man könnte sagen, es war ein Treffen unter Freunden. Ausgelassene Stimmung, gutes Essen, gutes Trinken. So waren sie miteinander zusammen und freuten sich über das, was Jesus getan hat, nämlich die Auferweckung des Lazarus, ihres Bruders. Und ich stelle mir das so vor, dass alle fröhlich durcheinander sprechen und sich unterhalten und das gemeinsame Essen genießen, und das ist offensichtlich kompatibel mit geistlichem Leben, und dass Jesus dabei ist und dass er der Einzige ist, der ganz genau weiß, was auf ihn zukommt. Es ist das Ende seiner Mission, die Erfüllung seiner Mission. Er weiß, in wenigen Tagen wird es einen triumphalen Einzug nach Jerusalem geben, aber dann eben auch die Kreuzigung. Seine Mission geht zu Ende. Er freut sich an seinen Freunden, an dem, was sie miteinander erzählen und wie die Gemeinschaft ist. Und er weiß, jetzt ist der Punkt gekommen, alles ist getan, die Heilungen sind getan. Er schaut sich den Lazarus an und freut sich, dass er ins Leben zurückgekommen ist. Der Parallelbericht im Matthäus 23, der in einem anderen Haus, im Haus Simon des Aussätzigen stattfindet, aber auch eben diese Salbung. Er hat so viele Kranke geheilt, er Tote auferweckt. Das Werk als Zeugnis, dass Gott seinen Sohn gesandt hat, ist zum Abschluss gekommen. Und auch sein Reden ist zum Abschluss gekommen. Er hat ihnen alles gesagt über das Himmelreich, wie wichtig es ist und wie man hineinkommt. Er hat ihnen alles gesagt über die Liebe des Vaters. Er hat ihnen sogar dreimal versucht zu erklären, wie sein Leidensweg gehen wird und wie seine triumphale Auferstehung sein wird. Ich stelle mir vor, dass das so in ihm gewirkt hat. Und dann passiert etwas Besonderes. Maria bekommt einen Impuls des Geistes Gottes. Sie steht auf einmal auf, geht in ihr Zimmer, holt eine kostbare Narbe aus ihrem Zimmer. Wahrscheinlich hatte sie sie versteckt, weil sie sehr, sehr wertvoll war. Nimmt sie und gießt sie über die Füße Jesu und salbt ihn. Alles an dieser Haltung ist das Vorbild einer großen, hingebungsvollen Liebe. Und drei Aspekte dieser Liebe möchte ich kurz aufzeigen. Das Erste, was wir hier erkennen, ist, diese Liebe schaut nicht auf die Kosten. Es wird extra gesagt, dass es eine kostbare Nadensalbe ist, wurde taxiert von Judas und auch den anderen Jüngern, 300 Denare. Und wenn man Nardensalbe in der Bibel mal so ein bisschen recherchiert, dann lesen wir in Hohelied 1,12, dass es die Salbe des Königs war. 300 Denare. Das ist ja schwer vorstellbar. Wir können nur versuchen, das so ein bisschen zu recherchieren. Wir können zum Beispiel nachlesen in Matthäus 20,2, dass der durchschnittliche Tageslohn ein Dinar war. Und in den römischen Besatzungsgebieten, so wie eben dort auch, da war auch ein Dinar die jährliche Kopfsteuer für Rom. Und jeder Jude musste 2 Dinare im Jahr für die Tempelsteuer bezahlen. Jetzt bekommen wir eine Ahnung, was das für eine Summe war. Man könnte also pauschal sagen, Maria verbraucht hier ein Jahresgehalt für diese Salbung oder verschenkt 300 Jahre Steuerfreiheit. 100 Jahre. 100 Jahre Steuerfreiheit. Vielleicht denken Sie jetzt, Alter, so ein teures Parfüm gibt es doch gar nicht. Habe ich auch so gedacht. Und heute Das ist ja kein Problem. Man googelt, was ist das teuerste Parfüm? Und ihr glaubt es nicht. Das teuerste Parfüm, das heißt Schumuk. Hat jemand das von den Damen? Schumuk. Von Nabil Parfüm. Das kostet 1,1 Millionen Euro. Gut, ich vermute, das meiner Frau ist nicht so teuer. Aber es gibt auch natürlich teure, die so in dem Bereich des Möglichen liegen. Also das ist überhaupt nicht ungewöhnlich, dass ein Parfüm, eine Nadensalbe eben entsprechend teuer ist. Und für Maria ist es keine Verschwendung. Wahre Liebe schaut nicht auf die Kosten und Mühe. Sie verschenkt sich zum Wohl des anderen, manchmal nicht mal wissend, warum man das macht. Wenn das nicht so wäre, wenn sich wahre Liebe nicht um des anderen Willen verschenken würde, würden wir heute kein Abendmahl feiern. Dann gäbe es keine Erlösung, weil Gott hat das Kostbarste, was er hatte, für uns gegeben, uns geschenkt, sich vom Herzen gerissen, seinen Sohn Jesus Christus. Deshalb, Maria, schaut nicht auf die Kosten. Sie salbt den Sohn Gottes. Da ist ihr kein Dinar zu viel. Dabei kommt es gar nicht auf das Geld an. Es ist die innere Einstellung, die das, was sie tut, so wertvoll macht. Sie sucht nicht den Show-Effekt. Sie sah nur Jesus und dachte daran, was er für sie getan hat. Jesus ist der Mittelpunkt ihres Lebens gewesen. Und das ist natürlich toll, solch eine Haltung, solch eine Handlung bleibt dann auch nicht verborgen. In Vers 3 haben wir gelesen, der Duft der Nade erfüllte das ganze Haus. Gut, das ist jetzt kein Geheimnis, wenn eine Parfümflasche geöffnet wird, die einen guten Duft hat, dann verbreitet sich das natürlich auch. Das ist schon logisch, aber es hat ja auch noch einen tieferen Sinn. Liebeswerke bleiben nicht verborgen. Solch eine Handlung aus Liebe zu Jesus, sagt Paulus später im 2. Korintherbrief, Kapitel 2, das ist für die Menschen ein Geruch des Lebens zum Leben. Schon im Alten Testament hat Gott durch Jesaja dem Volk Israel sagen lassen, an Liebe habe ich wohl gefallen, mehr denn an Opfer. Daran hat der Sohn Gottes offensichtlich seine Freude. Das ist, was er in freudiger Erwartung sich von uns schenken lassen möchte. Dass wir in hingebungsvoller Liebe mit ihm verbunden sind und daraus unsere Werke gespeist werden. Er freut sich darüber, wenn Christen nicht nur das Nötigste tun in der Nachfolge. Nach dem Motto, wie wenig Hingabe kann ich mir leisten und trotzdem noch im Glauben geborgen sein? Wie wenig Bibellesen kann ich mir leisten und trotzdem noch den Eindruck erwecken, ich hätte Ahnung von geistlichem Leben? Glaubensminimalismus ist immer Ausdruck erlöschender Liebe. Hingebungsvolle Liebe schaut nicht auf die Kosten. Das zweite, echte Liebe, hingebungsvolle Liebe, ist eben Wirkung des Geistes. Maria wusste nicht, dass sie Jesus für das Begräbnis salbt. Das sagt Jesus dann später zur Erklärung derer, die am Maulen waren. Aber sie wusste das da noch nicht. Sie bekam nur den Impuls, mach das. Und sie macht es aus Liebe und gerne. Kein Dinar ist ihr zu viel, weil der Geist Gottes sie gebrauchen konnte. Weil sie von der Liebe Gottes durchdrungen war, konnte der Geist Gottes sie dazu, ich möchte mal sagen, berufen. Sehr interessant, dass die anderen, die nur das Gebot erfüllen wollten, am Ostermorgen zu spät kam. Als Jesus gestorben war und er in die Gruft gelegt wurde, da war es zeitlich schon ein bisschen knapp. Da haben sie gesagt, okay, das mit der Salbung, was eigentlich jetzt notwendig ist, das geht nicht mehr. Wir kommen mal wieder. Nein, es gibt verpasste Gelegenheiten. Jesus dreht ihnen nie einen geistlichen Strick daraus. Darum geht es ja auch gar nicht. Es geht nur darum, es gibt verpasste Gelegenheiten. Und wir verpassen Gelegenheiten, wenn wir die Impulse des Geistes für unser Leben nicht aufnehmen, wenn wir nicht offen dafür sind. Deswegen dringt für mich die Frage aus diesem Text durch die Jahrtausende hindurch immer wieder ganz neu an uns, die wir Jesus nachfolgen, egal in welcher Generation: Gebe ich dem Geist Gottes genügend Spielraum in meinem Leben? Möchte ich wirklich auf seine Impulse achten? Ich glaube, das ist für uns alle verständlich, wenn wir darüber nachdenken. Wenn die Liebe erkaltet, oder wem die Liebe erkaltet, der dringt nicht mehr zur wahren Fülle des Glaubenslebens durch. Für den bleibt dann irgendwann alles schwer. Der Glaube wird muffig, uninteressant. Die Gemeinschaft verliert an Akzeptanz und an Esprit. Es gibt ein Beispiel dafür im Neuen Testament. Der zu Hause gebliebene Sohn. Es wird ja oft über den anderen, dem Ausreißer, gepredigt. Aber wenn wir auf den schauen, der zu Hause geblieben ist, ist es erschütternd. Er hat alles, die Nähe Gottes, kann alles nutzen. Was er nicht hat, ist diese enge Beziehung zu ihm. Er hatte alles, nur kein erfülltes Leben. Dieser Text ruft uns auf, den Geist Gottes in unserem Leben Raum zu geben. Liebeswerke sind Werke des Geistes Gottes in uns und durch uns. Und der letzte Gedanke für heute Morgen: Das ist auch ein bisschen erschütternd. Liebeswerke, die geschehen, werden nicht von allen erkannt und schon längst nicht von allen gewürdigt. Nicht, dass Maria das gewollt hätte, gesucht hätte, aber sie muss auf einmal erstaunend feststellen, dass die, die mit ihr an Jesus glauben, die vorher wahrscheinlich erzählt haben, was er nicht alles gemacht hat und wer er für sie alle zusammen ist und so weiter, dass die auf einmal anfangen, sie anzuraunzen für das, was sie getan hat. Wir würden vielleicht denken, Liebeswerke bekommen überall und von allen, die sie sehen, Beifall. Das ist ein Trugschluss. Es wird gar nicht von jedem erkannt und somit auch nicht von jedem gewürdigt. Aber das Problem und das Besondere ist hier, die Kritik kommt ja nicht von außen, nicht von denen, die mit Jesus nichts zu tun haben, die vielleicht durchs Fenster geguckt haben und sagen, was ist das denn für ein Quatsch? Da rechnen wir ja noch mit. Nein, es waren die Jünger, die mit am dichtesten bei Jesus waren. Judas wird genannt, weil er natürlich ein Schlitzohr war, wird uns gesagt. Er hat immer die Stimmungen irgendwie aufgegriffen, um sie für sich dann auch zu verwerten. Aber in Matthäus 23 heißt es ausdrücklich, alle Jünger wurden darüber schlecht gelaunt und verstanden es nicht. Judas spricht nur aus, was alle dachten oder hinter vorgehaltener Hand geflüstert haben. Und diese Kritik schmerzt am meisten. Und dagegen müssen wir uns innerlich auch wappnen, dass wir das wissen. Das, was wir aus Liebe zu Jesus tun, erkennen nicht alle und schon gar nicht alle an. Und manchmal sogar die, von denen wir es am wenigsten erwartet haben, grätschen uns dazwischen. Das kann passieren. Und da meine ich, entdecken wir, der Verrat an Jesus beginnt dort, wo der Geist mich nicht mehr leiten kann, wo ich keinen Durchblick mehr habe. Und so gesehen habe ich gedacht, ist uns der Judas so nah, wie es uns eigentlich peinlich ist. Ein Stück von ihm steckt in uns allen. Aber das ist nicht der letzte Gedanke. Der letzte Gedanke wird von Jesus ausgesprochen. Jesus nimmt Maria in Schutz. Sie ist in ihm geborgen. In diesem Fall sagt das den Jüngern, allen Anwesenden noch, ob sie es verstanden haben, wird nicht gesagt. Aber Jesus nimmt sie in Schutz und das ist das Schöne. Wir sind mit dem, was wir für ihn tun, wertvoll und er wird uns in seinen Schutz nehmen. Und dann erleben wir durch die Jahrhunderte hindurch, dass solche Liebeswerke oft eben zeitlosen Charakter haben. Da gibt es viele Beispiele dafür, wo Menschen sich durch den Glauben zu besonderen Werken aufgemacht haben, die am Anfang viele nicht verstanden haben und am Ende doch so viel Segen hervorgebracht haben. Ob es der Waisenvater Müller ist oder die Bodelschwingschen Anstalten, es gibt so vieles, Mutter Teresa, es gibt so viele Beispiele, die das deutlich machen. Und das eine sagt Jesus auch. Wo immer das Evangelium verkündigt wird, da wird man daran denken, was sie getan hat. Das hat sich heute bewahrheitet, 2000 Jahre später. Ist uns das Vorbild der Maria lebendig vor Augen. Also, was ist die Summe der Erkenntnis? Lasst es mich in zwei Bibelversen sagen, die Gott im Alten Testament dem Volk Israel gegeben hat und auch uns gilt. Du sollst deinen Gott lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Und auch deinen Mitmenschen sollst du so lieben wie dich selbst. Diese Liebe Gottes, die in unser Leben ausgegossen worden ist, die soll Raum gewinnen. Und aus dieser lebendigen, von Liebe getragenen Beziehung zu Gott eben unser Leben unter seiner Leitung gestalten. Das wünsche ich euch für die Zukunft und natürlich auch uns, dass uns das Wichtigste bleibt. Amen.